NDR Info. Themen des Tages.
Mit Kerstin Mügge, guten Abend. Der Streit um Grönland und die Reaktion der EU auf die Zolldrohung von US-Präsident Trump. Das europäische Handelsabkommen mit Südamerika und die Folgen für die Landwirtschaft. Und der Blick der arabischen Nachbarstaaten auf die Proteste gegen die Regierung im Iran. Das sind drei der Themen bis 19 Uhr an diesem Sonntag, den 18. Januar. US-Präsident Donald Trump will Grönland übernehmen. Wenn in Europa das manche noch als eine Ambition für eine stärkere militärische Präsenz in Grönland durch die USA sehen und aus geostrategischen Gründen vielleicht für richtig halten, stößt die Art und Weise seines Vorgehens doch auf viel Ablehnung. Schließlich gehört Grönland zum Königreich Dänemark und ist eng mit der NATO und der EU verbunden. Gestern verlieh Trump seinem Wunsch Nachdruck, Grönland zu einem Teil der USA zu machen. Er griff zu seinem Lieblingsinstrument, mit dem er andere Staaten seinen Ärger spüren lässt: Strafzölle, und zwar für alle Europäer, die in Sachen Grönland nicht auf seiner Seite stehen. 10% ab Februar und 25% ab Juni sollen es sein. Wenn es in Europa um Zölle geht, dann kommt die Europäische Union ins Spiel. Die zyprische Ratspräsidentschaft hat daher für heute Nachmittag die Botschafter der Mitgliedstaaten zusammengerufen. Andreas Meyer-Feist in Brüssel verfolgt das. Wie laut schrillen die Alarmglocken in Brüssel, wenn die Botschafter der Mitgliedstaaten an einem Sonntagnachmittag zusammengerufen werden?
Ja, sie haben um 17 Uhr angefangen. Das zeigt schon, so richtig vorbereitet war niemand auf diese Entwicklung. Und ja, die Alarmglocken, die schrillen mit Verzögerung. Denn erstmal war es eine Schockstarre, ein großer Schrecken, was da wieder aus Washington gekommen ist. Und die gemeinsame Botschaft, die ließ dann nicht lange auf sich warten. Also man hat die gesucht und dann auch gefunden, zumindest in einer Formulierung. Und die besagt eben oder lautet: nicht einschüchtern lassen, stark bleiben, vor allem gemeinsam agieren und sich nicht auseinander dividieren lassen. Und dann gibt es sehr viele Fragen, die man hier hört. Warum das eigentlich? Der Zweck der verstärkten militärischen Präsenz in Grönland, auf die ja der Präsident immer Bezug nimmt, der besteht doch gerade darin, die Sicherheit der Arktis zu erhöhen für alle, für Europa und für Amerika. Also eine Mischung aus Unverständnis und ja jetzt auch den Willen durchzusetzen, gegen die Amerikaner etwas zu unternehmen.
Was kann heute bei so einem Treffen auf Botschafterebene herauskommen? Es sind ja nicht die Minister, die da tagen.
Nein, die Botschafter können aber das sozusagen koordinieren, die Position ihrer Regierungen. Und das ist auch sehr wichtig. Die sind nämlich denkbar unterschiedlich. Da gibt es den französischen Präsidenten, der sagt, wir müssen jetzt ganz hart mal ran mit der Handelsbazooka. Das ist sozusagen eine Waffe, die sehr stark wirken soll. Und zwar eigentlich gegen Länder, die Europa versuchen zu erpressen. Und wenn man nun sagt, Amerika tut das mit diesen Dingen, dann kann man diese Länder mit enorm hohen Strafzöllen ebenfalls belegen oder auch deren wirtschaftliche Aktivitäten in Europa einschränken. Und das wäre natürlich etwas, wo man an die US-Digitalkonzerne denkt. Das sind schon Waffen, die inzwischen sozusagen vorgezeigt werden. Und es gibt aber auch andere, die sagen, wir müssen Deeskalation betreiben. Wir können keinen Handelskrieg riskieren.
Schon vor Beginn des Botschaftertreffens, da haben sich ja mehrere Länder, die nordischen Länder, auch mit Norwegen als Nicht-EU-Mitglied, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien und Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung geäußert, wo einerseits davon die Rede ist, dass eben diese Zolldrohungen ein Risiko der Eskalation sind, andererseits aber man weiterhin geeint und koordiniert vorgehen will. Klingt so, als ob man auf der einen Seite entschlossen sein möchte, aber auf der anderen Seite den Streit nicht eskalieren mag. Wie geht das zusammen?
Das geht zusammen, weil natürlich viele durchrechnen, wie teuer wird das. Also viele rechnen jetzt schon, die Wirtschaft hat schon im letzten Jahr gelitten unter den Zöllen aus Amerika. Und die Wirtschaft ist schon eingebrochen und die Perspektive, dass es zu einem großen Handelskrieg kommt und die Exportmärkte zusammenbrechen, das will eigentlich niemand riskieren. Und durchgerechnet wird das, was jetzt kommen soll. Also wir haben 15% Normalzoll, dann noch 10% Zusatzzoll und im Juni wird das noch einmal steigen auf insgesamt 40%, wenn sich Donald Trump durchsetzt. 40% Zoll auf die Einfuhren aus Europa nach Amerika. Und das ist, was keiner riskieren will. Deshalb sind eben viele der Meinung, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal auf Donald Trump zugehen und ihm sagen, wie wir gemeinsam mit Grönland und der Arktis umgehen, auch innerhalb der NATO. Und das wird sich natürlich auch auswirken auf die Militärpräsenz in Grönland. Dass die so weitergeführt wird, wie sich das die Europäer vorstellen, glaube ich nicht.
Das Europaparlament muss ja auch noch über Zollkürzungen entscheiden, die das Ergebnis des Streits vom vergangenen Sommer waren. Wäre da auch so ein entschlossenes Vorgehen, diese Abstimmung sozusagen erstmal auf Eis zu legen?
Also weder die EU-Kommission noch die Bundesregierung noch irgendeine Regierung rechnet damit, dass, wenn das jetzt so weitergeht, das Europaparlament Ja sagt zu einem Handelsabkommen mit den Amerikanern, wo die Amerikaner ja sehr gut aussehen, also 0% Einfuhrzölle sozusagen auf das, was aus Amerika nach Europa kommt. Umgekehrt sieht es aber ganz anders aus, vor allem bei Metallen, Aluminium und so weiter. Und das wird einfach nicht durchgehen. Das ist schon ganz klar. Und das ist auch ein Hebel, mit dem man ein bisschen spielen will, wenn man jetzt mit Washington in die Verhandlungen eintritt.
Andreas Meyer-Feist in Brüssel, vielen Dank. Durch die Zollandrohung des US-Präsidenten Trumps gegen die europäischen Kritiker seiner Grönlandpläne ist gestern das handelspolitische Gegenprogramm der EU weit in den Hintergrund gerückt. Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Wirtschaftszusammenschluss südamerikanischer Staaten Mercosur. Ganze 26 Jahre haben die Verhandlungen für das Abkommen gedauert. Und ob es am Ende noch tatsächlich in Kraft tritt, ist auch noch nicht ganz sicher. Über die Unterzeichnung berichtet Anne Herberg.
Begleitet von Harfenklängen, symbolträchtig, in Paraguays Hauptstadt Asunción, im selben Raum, in dem sich Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay einst zum Mercosur zusammenschlossen, da wird er nun endlich unterzeichnet. Der Freihandelsdeal mit der EU. Nach 26 Jahren zähen Verhandlungen, was für ein Tag.
What a day, what a day, indeed.
Die Erleichterung ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen anzusehen. Es soll die größte Freihandelszone der Welt werden, mit mehr als 700 Millionen Menschen und einer Wirtschaftsleistung von zusammen über 22 Billionen Euro. Aber es geht noch um weit mehr.
And this agreement sends a very strong message to the world.
Dieses Abkommen sendet eine sehr starke Botschaft an die Welt. Es spiegelt eine klare und bewusste Entscheidung wider. Wir entscheiden uns für fairen Handel statt Zölle. Wir entscheiden uns für eine produktive, langfristige Partnerschaft statt Isolation.
Long-term partnership over isolation.
Zollabbau und Zusammenarbeit. Ein Signal an US-Präsident Donald Trump, der direkt vor Unterzeichnung des Deals wegen des Grönland-Konflikts nochmal neue Strafzölle ankündigte, auch gegen Deutschland. Ein Signal aber auch an Peking, das mit Washington aggressiv um Dominanz ringt, wirtschaftlich, politisch, gerade auch in Südamerika. Eine Region, der Europa historisch und kulturell eng verbunden ist, in der es aber zunehmend an Einfluss einbüßte. Dabei braucht Europa den Mercosur, etwa um Lieferketten zu diversifizieren, die eigene Abhängigkeit von China zu verringern, beispielsweise bei kritischen Rohstoffen wie Lithium, Kupfer oder seltenen Erden, die für die Energiewende benötigt werden. In einer komplexen, instabilen und gefährlichen Welt, in der alte Gewissheiten vor unseren Augen zerfallen, müssen Europa und Südamerika sich vereinen, um einen anderen Weg aufzuzeigen. Das betonte der Gastgeber, Paraguays Präsident Santiago Peña, nun feierlich und bedankte sich explizit auch nochmal bei Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Einer, der das Abkommen seit Jahrzehnten mit vorangetrieben hatte und es eigentlich schon im Dezember im brasilianischen Foz do Iguaçu unter Dach und Fach bringen wollte. Da aber bat die EU erneut, nach zwischenzeitlicher Blockade Italiens, um Aufschub. Nun fehlt Lula auf dem Familienfoto. Dass Ursula von der Leyen im Vorfeld in Brasilien vorbeikam, dürfte die Wogen geglättet haben. Doch Lula betonte auch, man sei der EU weit entgegengekommen. Beispielsweise bei Umweltauflagen und Schutzmechanismen für die europäische Landwirtschaft. Der Deal müsse Chancen für beide Seiten bringen. Wir sind bereits wichtige Lieferanten von Agrarprodukten für die Europäische Union. Aber wir werden uns nicht länger auf die Rolle des Rohstoffexporteurs beschränken. Wir wollen Industriegüter mit höherer Wertschöpfung produzieren und verkaufen. Europäische Exporteure könnten, so eine Studie, etwa 4 Milliarden Euro jährlich an Zollzahlungen sparen. In Südamerika, sehr schwach aufgestellten Industrie, fürchtet man dagegen die Konkurrenz von der anderen Seite des Atlantiks. Offen ist auch noch, wie die Quoten, beispielsweise bei Fleischexporten, innerhalb der Mercosur-Staaten aufgeteilt werden. Bevor das Freihandelsabkommen nun verbindlich in Kraft treten kann, muss es auch noch von den Mercosur-Staaten und vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Nach einer mehrheitlichen Zustimmung dort könnte der zollfreie Handel dann im Laufe dieses oder des nächsten Jahres starten.
Anne Herberg hat es in ihrem Bericht gerade gesagt, bevor das Abkommen in Kraft treten kann, müssen die Parlamente in den Mercosur-Staaten ebenso noch darüber abstimmen wie das EU-Parlament. In Europa gab es zuletzt Kritik am Mercosur-Abkommen, vor allem aus der Landwirtschaft. Und das auch gestern in Berlin bei der Demonstration des Bündnisses Wir haben es satt am Rande der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche. Dort war an diesem Wochenende der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling. Ihm habe ich vor der Sendung gefragt, haben Sie sich schon entschieden, wie Sie im EU-Parlament abstimmen werden?
Ja, ich muss sagen, ich habe eine Geschichte, die seit fast 25 Jahren dagegen hält. Und ich habe immer auf die Risiken hingewiesen und dass es ja doch schwierig ist, auch für die Landwirtschaft, nicht nur bei uns, sondern auch in Südamerika. Aber ich habe mich in den letzten Wochen umentschieden, muss ich ehrlich sagen.
Warum?
Weil angesichts der Weltlage, wie gestern Donald Trump will wieder Zölle auf uns herabfallen lassen. Ich glaube, man wirklich sagen muss, trotz aller Risiken dieses Abkommens, wir brauchen tatsächlich mehr von diesen Abkommen mit Ländern, mit demokratischen Ländern, die uns wirklich auch nahestehen. Und deshalb denke ich, bei allen Bedenken inhaltlicher Art ist, glaube ich, bei der gegenwärtigen weltpolitischen Situation ist wichtiger, darauf zu setzen. Wir können nicht immer nur Nein sagen zu allen Abkommen. Wir können auch, müssen auch ehrlich sein, wir können nicht in alle Welt auch Agrarprodukte exportieren und sind dann immer extrem kritisch, wenn zu uns was kommt.
Aber wie kommt man dazu, wenn man 25 Jahre lang eine Haltung zu dem Thema hat, dann zu sagen, ja, es ändert sich jetzt, also obwohl ja in der Substanz das Abkommen für die Landwirtschaft, wie wir sicher, da kommen wir gleich nochmal drauf, ja nicht besser geworden ist.
Ich habe ja gesagt, man muss wirklich mal die Welt betrachten, wie sie sich jetzt darstellt. Vor 25 Jahren war es ja noch eine andere und ich glaube, es ist ja auch, man muss ja auch die Lage in Südamerika betrachten. Wir haben mit Lula einen demokratisch gewählten Präsidenten. Das ist was anderes als Bolsonaro. Und ich glaube, wenn der schon dafür eintritt, den ich auch jahrelang unterstützt habe, auch weil ich war nämlich gerade in Südamerika, als er damals in Brasilien, als er damals verhaftet wurde, muss man dem auch Rechnung tragen. Wie gesagt, man muss es auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es wird die europäische Landwirtschaft nicht nachhaltig schädigen. Das muss man sehr deutlich machen. Das haben wir in den Verhandlungen, glaube ich, zum Schluss auch im Agrarrat ist deutlich geworden. Es sind so viele Punkte noch aufgesetzt worden zum Schutz der europäischen Landwirtschaft, dass man es jetzt mal ganz nüchtern betrachten muss als nicht so großes Risiko.
Der Bauernpräsident Ruckwied hat allerdings vor dem Start der Grünen Woche gesagt, das Mercosur-Abkommen sei zum Nachteil der deutschen und der europäischen Landwirtschaft. Das sehen Sie jetzt anders.
Nein, das ist halt, gerade der Deutsche Bauernverband ist ja sehr widersprüchlich, das muss man mal sagen. Der Bauernverband bejubelt jedes Abkommen, Schweinefleisch nach Südostasien, China, Südkorea, Vietnam, das wird bejubelt, wenn es sozusagen unsere Exporte fördert. Dann kann man aber nicht in dem gleichen Atemzug sagen, aber wenn was hier reinkommt, dann sagen wir, nee, das darf nicht sein. Und ich nehme mal ein Beispiel, was ja auch immer eine große Rolle spielt bei den Diskussionen. Es wird immer das Soja genannt. Das Soja ist überhaupt nicht in diesem Abkommen. Das ist seit Jahren sozusagen, kommt das zollfrei nach Europa. Da wird sich auch nichts ändern und wir exportieren zollfrei Getreide. Da hat sich nichts geändert. Es geht tatsächlich nur um das Rindfleisch und es geht um Agrotreibstoffe. Das kann man kritisch bewerten, aber 99.000 Tonnen erleichterter Zugang von Rindfleisch auf den europäischen Markt, das sind 1,5% unseres Verbrauchs. Das wird jetzt nicht den ganzen Markt zum Kippen bringen.
Also müssen die Landwirte irgendwie anders vor den schweren Auswirkungen, die ja doch der ein oder andere vermutet, geschützt werden?
Ja, ich sage ja, ich glaube, es wird keine schweren Auswirkungen geben, weil ich glaube einfach, dass wir auch deutlich gemacht haben, auch in den letzten Monaten ist bei den Verhandlungen erreicht worden, dass wenn es Marktungleichgewichte gibt, Schutzmechanismen greifen, die Landwirtschaft in den besonders betroffenen Bereichen in Frankreich und in Irland, die Rinderzucht kann finanziell unterstützt werden. Und was mich letztendlich, ich sage ganz ehrlich, zu einer anderen Meinung bewogen hat, das waren die Demonstrationen kurz vor Weihnachten in Brüssel, gerade vom Europäischen Parlament, wo eine maßlose antieuropäische Haltung dargelegt wurde, die mit dem Abkommen nichts zu tun hat. Und da machen die rechten Gruppen in Europa, kochen ihr Süppchen und hetzen die Bauern wirklich gegen Europa auf. Und das hat mich wirklich schockiert, was da los war. Da habe ich das Verständnis verloren. Ich habe sehr, sehr viel Verständnis für Kritik, aber nicht für diese antieuropäische Haltung, die da viele auf den Tag gelegt haben.
Welche Kritikpunkte an dem Abkommen Ihrerseits bleiben denn bestehen, obwohl Sie jetzt zustimmen werden?
Naja, ich meine, es ist kein Umweltabkommen. Ne? Ich meine, es ist nicht das Abkommen, was wir mit Neuseeland abgeschlossen haben, wo doch die Umwelt- und Klimaaspekte mit dem Abkommen verankert sind. Und natürlich sehen wir auch, dass es in den vier Mercosur-Ländern erhebliche Umweltprobleme gibt. Die werden wir nicht lösen, aber ich hoffe, wir setzen unseren Einfluss da ein, dass Entwaldung, dass die Umwandlung auch im Cerrado von vielen Flächen in Maismonokulturen, in Sojamonokulturen, dass das nicht weitergeht.
Der Landwirtschaftspolitiker der Grünen im Europaparlament, Martin Häusling, war das. Und soweit unsere Berichte und Einordnungen rund um die Handelspolitik und Zölle zwischen der EU und den USA und dem Mercosur-Abkommen mit den Staaten Südamerikas in den Themen des Tages auf NDR Info. Und wir schauen in eine andere Region der Welt, in den Nahen Osten. Im Iran, so sieht es wohl aus, hat das Regime die Proteste fürs Erste gewaltsam niedergeschlagen. Die Regierung sprach heute von 5000 Todesopfern, aber wie verlässlich diese Zahl ist, ist fraglich. Hat das Regime also tatsächlich eine weitere Protestwelle überstanden oder kommt es doch noch zu einem Eingreifen von außen, etwa durch die USA? Hilfe sei unterwegs, hat US-Präsident Trump immerhin die Protestierenden wissen lassen. Doch von den Partnern der USA in der arabischen Welt gibt es wenig Unterstützung für ein Eingreifen. Aus Kairo berichtet Moritz Behrendt.
Angeführt von Saudi-Arabien haben vier arabische Staaten in den letzten Tagen intensiv Lobbyarbeit in Washington betrieben. Mit dem Ziel, Donald Trump von Militärschlägen gegen den Iran abzubringen. Das wurde unter anderem von saudischen Diplomaten bestätigt. Bislang haben die USA auf Angriffe gegen das iranische Regime verzichtet. Auch wenn Trump behauptet, diese Entscheidung von sich aus getroffen zu haben, scheinen manche der Argumente der arabischen Regierungen durchgedrungen zu sein. Erinnern Sie sich an den Irak, so der US-Präsident in einem Interview. Dort wurden alle gefeuert, Polizisten, Generäle, und die gingen dann zum Islamischen Staat. Der Regime-Change im Irak 2003 und seine katastrophalen Folgen bis heute sind ein wesentlicher Grund, weshalb viele arabische Regierungen einen Sturz der Führung im Iran fürchten. Militärisch hatten die USA und ihre Verbündeten die Diktatur Saddam Husseins im Frühjahr 2003 sehr schnell besiegt. Am Anfang wurde das Ende des Saddam-Regimes von vielen Irakern gefeiert. Die Freude währte allerdings nicht lange. Nach dem militärischen Erfolg regierten die Amerikaner den Irak ein gutes Jahr lang selbst. Übergangsverwalter Paul Bremer setzte in dieser Zeit Entscheidungen um, die sich als fatal erwiesen, sagt der US-amerikanische Historiker Joseph Steep.
Sie haben die irakischen Streitkräfte aufgelöst. Dadurch waren mit einem Mal hunderttausende junge Leute mit militärischer Ausbildung und Waffen arbeitslos. Offensichtlich keine gute Idee. Viele dieser Ex-Soldaten haben sich dann am Aufstand gegen die Amerikaner beteiligt.
Aus dem Aufstand wurde ein Bürgerkrieg. Es folgten Chaos und der Aufstieg der Terrorgruppen Al-Qaida und Islamischer Staat. Auch zwischenzeitlich 170.000 US-Soldaten gelang es nicht, im Land für Sicherheit zu sorgen. Im Gegenteil, die Besatzungstruppen gelten vielen Irakern bis heute als Feindbild.
Die Präsenz der Amerikaner hat uns nichts gebracht, außer Zerstörung,
sagt der 29-jährige Abdullah, der in Bagdad als Straßenverkäufer arbeitet. Die Erfahrungen aus dem Irak sind ein wesentlicher Grund, weshalb die arabischen Nachbarländer des Iran heute ein gewaltsames Ende der Führung in Teheran ablehnen. Aber sie sind nicht der einzige. Sie fürchten, dass ein möglicher längerer Krieg sich nicht auf den Iran beschränken würde, sondern sich auch auf ihre Länder ausweiten könnte. Zum Beispiel durch iranische Angriffe auf US-Militärbasen in Katar, Bahrain oder Irak. Auch könnte der Iran versuchen, die Straße von Hormuz im Ausgang des Persischen Golfs zu blockieren. Das wäre eine massive Beeinträchtigung der Lieferwege für Erdöl und Erdgas und damit des Geschäftsmodells der arabischen Golfstaaten. Vor allem zwischen Iran und Saudi-Arabien hat es nach 1979 jahrzehntelang eine Rivalität um die politische und ideologische Vorherrschaft in der Region gegeben. In den letzten 2,5 Jahren haben sich Riad und Teheran jedoch angenähert, mit regelmäßigem Austausch zwischen den Regierungen. Nicht zuletzt werden die meisten arabischen Staaten autokratisch regiert. Die Vorstellung von Volksaufständen und Revolutionen ist den Herrschenden in der gesamten Region ein Albtraum.
Soweit die Informationen von Moritz Behrendt. Im Norden Syriens ist es in den vergangenen Tagen zu Gefechten zwischen den kurdischen Milizen und Truppen der Übergangsregierung gekommen. Hintergrund ist die Auseinandersetzung über die Anerkennung der Kurden und die Integration ihrer Milizen in das syrische Militär. Heute ist die syrische Armee im Osten weiter vorgestoßen und das kurz bevor Übergangspräsident al-Sharaa zu einem Besuch nach Deutschland kommt. Anna Osius berichtet.
Die syrische Armee unter Führung von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat eine Offensive begonnen, um Teile der von Kurden kontrollierten Gebiete im Nordosten des Landes zurückzuerobern. Nach Vermittlungsgesprächen unter Beteiligung der USA hatten sich die Kurden und die syrische Übergangsregierung zunächst auf einen kurdischen Teilabzug aus einigen Ortschaften östlich von Aleppo geeinigt. Bei der Übernahme dieser Orte durch die syrische Armee kam es jedoch zu neuer Gewalt. Regierungstruppen und kurdische Kräfte leisten sich Berichten zufolge Gefechte. Die syrische Armee verzeichnet offenbar Geländegewinne. Die Streitkräfte sind vorgerückt und konnten Dutzende von Kilometern östlich des Flusses Euphrat befreien, so der syrische Militärbeobachter Hisham al-Mustafa. Das unterstreicht den Willen des syrischen Staates, seine Herrschaft über alle syrische Gebiete auszudehnen. Mittlerweile rückt die syrische Armee auf die Stadt Deir ez-Zor im Osten Syriens vor. Sie hat nun auch die dort ansässigen arabischen Stämme aktiviert. Die Kurden regieren in der Region teilweise als Minderheit. Die kurdischen Kräfte wiederum riefen Medienberichten zufolge die Bevölkerung zur generellen Mobilisierung auf. Wie weit es sich bei dem Konflikt um die befürchtete Eskalation hin zu einem Krieg oder nur um einige Scharmützel vor der nächsten Verhandlungsrunde handelt, ist noch unklar. Es scheint den Al-Sharaa-Truppen um schnelle Landgewinne zu gehen. Es gibt einen Angriff der syrischen Armee, unterstützt durch die Truppen der sogenannten arabischen Stämme, so der kurdische Journalist Aktim Assad bei Al Jazeera. Die Ängste sind groß, die Lage ist sehr gefährlich. Es scheint, dass Damaskus diesen Tag nutzen will, um schnelle Siege zu erzielen, bevor irgendein Abkommen unterzeichnet wird. Übergangspräsident Al-Sharaa möchte mehr als die bisherigen 2/3 der Landesfläche unter seine Kontrolle bringen. Im Nordosten liegen unter anderem wichtige Ölfelder. Die Kurden kontrollieren dieses Gebiet seit Jahren und fordern Autonomie oder ein föderales System im neuen Syrien, das die Rechte der Minderheiten berücksichtigt. Ein im März vergangenen Jahres geschlossenes Abkommen zwischen den Kurden und der Al-Sharaa-Regierung wurde bislang nicht umgesetzt.
Und um 5:07 ist es jetzt Zeit für den Sport. 2026 soll das Jahr von Hannover 96 werden. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben die Niedersachsen in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen überwintert. Doch die Ambitionen haben gleich im ersten Spiel des Jahres in Kaiserslautern einen Dämpfer erlitten. Florian Neuhaus. Jetzt muss ich aber übergucken, wie ich den Kollegen hier hörbar mache.
Das muss man so sagen. Jetzt geht's auch hier alles. Das muss man so sagen. Ein Dämpfer für Hannover 96. Auch weil der direkte Konkurrent Kaiserslautern durch den 3:1 Erfolg in der Tabelle vorbeigezogen ist. Und die Niederlage war bitter. Detlef Lindner berichtet.
Das lief maximal unglücklich für die 96er. Da erkonterte sich Hannover nach einer starken Stunde durch Leopold in einer bis dahin sehr engen, ausgeglichenen Partie die 1:0-Führung. Klasse Vorarbeit, Taibi per Hacke. Ungeschickt dann aber Taibi, als er durch ein wiederholtes Foul im Mittelfeld und Gelb-Rot vom Platz musste. Da hatte der FCK durch Pertain 1:1 schon ausgeglichen. 96 natürlich geschwächt und in der Schlussphase reichte eine Unkonzentriertheit in der sonst guten Hannover-Defensive zur 2:1 FCK-Führung durch Shahin. Skyte setzte den 3:1 Schlusspunkt. Hannover sicher unter Wert geschlagen, schaffte es aber wieder nicht, eine zeitweise überlegene Spielweise auch in eigene Chancen umzuwandeln.
Besser lief es für Holstein Kiel. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann 2:0 gegen Paderborn und schob sich in der Tabelle auf Rang 10 vor. In der ersten Liga teilten sich Stuttgart und Union Berlin im frühen Spiel heute beim 1:1 die Punkte. Im zweiten Spiel des Tages steht es zwischen Augsburg und Freiburg. Nach jetzt einer Stunde 2:1 für Augsburg. In der Tabelle würde der FCA so am HSV vorbei auf Rang 14 ziehen. Und Neues gibt es auch von Eintracht Frankfurt. Nach dem wilden 3:3 in Bremen am Freitag wurde heute Trainer Dino Toppmöller beurlaubt. Die sportliche Führung sei, Zitat, zu der Überzeugung gelangt, dass es aufgrund der rückläufigen Entwicklung in den letzten Wochen einen neuen sportlichen Impuls benötigt. Für einen Impuls sorgte auch Tennisprofi Alexander Zverev bei seinem Erstrunden Vorrundenmatch bei den Australian Open nach dem ersten Satz. Den hatte sein Gegner Gabriel Diallo aus Kanada im Tiebreak für sich entschieden. Danach gewann der Hamburger aber souverän mit 6:1, 6:4 und 6:2.
Also schlechter konnte es nicht werden. Oder quasi halt, ich habe einen sehr engen Satz verloren und mein Level war wirklich ausbaufähig. Deswegen ab dem zweiten Satz habe ich ja natürlich sehr, sehr früh das Break gemacht. Und da muss man auch sagen, das Match lief dann auch sehr in meine Richtung. Und dann habe ich mich auch wohlgefühlt auf dem Platz.
Grund, sich wohlzufühlen, hatten auch die deutschen Hockeyfrauen. Nach einem holprig verlaufenden Turnier sicherten sie sich heute bei der Hallen-EM den Titel. Die Danas gewannen in Prag gegen Gastgeber Tschechien mit 5:2 und feierten damit nach den Erfolgen 2022 und 2024 den Titel-Hattrick. Christina Schröder mit den Einzelheiten.
Kapitänin Fenja Poppe wirkte nach dem 18. EM-Gold der deutschen Hockeyspielerin vor allem erleichtert.
Im Moment bin ich einfach super glücklich, dass wir gewonnen haben, nachdem wir, glaube ich, durch alle Höhen und Tiefen in diesem Turnier gegangen sind.
Der Rekordeuropameister hatte bei dem Turnier durchwachsene Auftritte gezeigt, bewies aber immer wieder Moral und feierte in den entscheidenden Partien Comeback-Siege. Erst im Finale zeigte das Team um Torhüterin Julia Sonntag endlich seine Qualität.
Haben wir, glaube ich, zwischendurch nicht mehr dran gedacht, aber es ist so geiles Gefühl. Ich bin so stolz, dass wir jetzt endlich unser Hockey zeigen konnten und jetzt, ja, dass wir auf die Platte gebracht haben und so souverän gewonnen haben.
Deutschland hatte sich von einem frühen Rückstand nicht beirren lassen, fand schnell zurück ins Spiel, drehte die Partie der Gastgeber chancenlos. Ein perfekter Abschied für Sonntag, für die es der letzte Auftritt im DAB-Trikot war und ein versöhnlicher Abschluss für den DAB, nachdem die Männer beim Heimturnier eine Woche zuvor mit Platz 4 enttäuscht hatten.
Und wir kommen zum Schluss noch zum Wintersport. In den Verfolgungsrennen im Biathlon in Ruhpolding gab es weder bei den Männern noch bei den Frauen eine Podestplatzierung. Felix Navrat wurde nach 3 Strafrunden 10. Ihm fehlten aber auch nur 10 Sekunden auf Rang 3. Franziska Preuß kam auf Rang 7. Ihr Rückstand nach vorne war aber größer. Viel besser lief es beim Ski Alpin. Emma Eicher holte sich beim Super-G im italienischen Tarvisio den Sieg. Die 22-Jährige gewann vor Superstar Lindsay Vonn aus den USA und der Tschechin Esther Ledecka.
Und das waren die Informationen vom Sport von Florian.